Auf, neben und hinter der Bühne. Modus Operandi. Der Podcast der Staatsoper unter den Linden.
Hallo zurück zu Modus Operandi, dem Podcast der Staatsoper unter den Linden und Flux FM. Ich bin Marius Legowski und nehme euch jetzt wieder akustisch an die Hand und mit auf eine Tour durch dieses ganz besondere musikalische Genre. Das zieht ja wirklich schon seit hunderten von Jahren Menschen in seinen Bann und ich will verstehen, warum. Monat für Monat tauche ich deshalb mit den Leuten in diese Welt ein, die genau das wissen sollten. Die Mitarbeitenden der Staatsoper unter den Linden. Wer an Oper denkt, denkt sehr schnell auch an Chor. Und genau den darf ich in dieser Folge kennenlernen. Dani Juris ist seit dieser Spielzeit Chordirektor an der Staatsoper. Ich begleite ihn zu einer Chorprobe.
Dani, wo gehen wir jetzt
hin? Ja, wir gehen jetzt in den Chorsaal, wo ich jeden Tag fast mit dem Chor probe. Und da gibt's heute im Programm eine musikalische Chorprobe für diverse Sachen. Als erstes proben wir von Mussorgsky die Oper Rawanschina, die ja die nächste Premiere für den Chor ist im Juni. Und dann machen wir noch ein bisschen Fanciulla del West. Und vorhin haben wir schon ein bisschen Nabucco geprobt. Also es ist immer eine bunte Mischung.
Der volle Chor in Besetzung
wie 84.
84.
Ja.
Ah, wow.
Ja.
Viele Leute.
Total. Dann lasst uns versuchen, alle Tutti-Stellen einmal zu machen. Erste Stelle ist Ziffer 82.
Baila, vesela. Lioba. Samba, ti cverna, vas idiot, vsak čelavek, pustak, pita. Zwei, drei, vier.
Super. Also nicht wundern, ich probe heute alles in anderen Tempi, damit wir vorbereitet auf alles sind. Genau. Springen wir auf die nächste Stelle. Ziffer 94. Tag, Tag. Davor bitte vier Takte. Und Atzloilich ein je Pravdi. Tak li dieti.
Tak, tak, pravda, pravda, pravda,
wunderbar, wunderbar. Versucht einfach dieses Forte auch mit einer sehr vollen, mit Fülle zu erzeugen. Nicht durch Druck auf die Stimmbänder, sondern mehr mit dem tiefen Atem im Körper verankert. Super, Sie macht das sehr, sehr gut. Die Herren, das muss sehr genervt klingen. Ja, ihr hört auf, Damen. Wir wollen es nicht hören, dieses Geschrei hier, ja? Das ist die Idee von den Herren. Aber die Damen schreien einfach weiter. Blöde Herren, nur beim Saufen die ganze Zeit. Machen wir bitte... Vielleicht noch mal die zweite Strophe, Ziffer 80. Und könnt ihr versuchen, das mit ein bisschen mehr Optimismus zu machen? Es ist nicht so schwer. Ihr seht jetzt alle so aus, als ob das so schwer ist. Es ist nicht schwer.
Es ist auch schwer.
Ja, aber unser Job ist, alles so einfach zu machen, wie es irgendwie geht. So, 80. Gut, ja, das wird immer besser. Mit diesem Stück, was gerade jetzt geprobt wurde, da haben wir schon irgendwann im Dezember begonnen oder sogar früher. Und wir hatten schon sehr, sehr viele Proben, wo wir wirklich so in Ruhe, so Teil für Teil und Stimmen separat, einmal nur die Damen, einmal nur Sopran gemacht haben. Jetzt mache ich das natürlich weniger, weil jetzt versuche ich einfach in der kurzen Zeit so viel wie möglich zu schaffen, dass, damit die Leute das Gefühl haben, okay, die haben es jetzt oft genug wiederholt, um es auch dann mit dem Regisseur dann ohne Noten zu machen.
Und das ist aber dann der Teil, wo du deinen Chor entlässt auf die Bühnenprobe?
Es stimmt, ja, dann ist praktisch meine Arbeit schon gemacht. Aber natürlich bin ich dann trotzdem bei den ganzen szenischen Proben dabei. Es kann auch passieren, dass sehr, sehr vieles sich total verändert. Und dann ist das natürlich die Herausforderung, trotzdem immer wieder auf die Musik zurückzukommen und zu sagen, also das, was wir hier im Chorsaal erarbeitet hatten, davon muss bitte auf jeden Fall das meiste noch auch auf der Bühne stattfinden. Aber irgendein Kollege von mir hat gesagt, er ist schon froh, wenn 50% davon, was er im Chorsaal arbeitet, wenn 50% dann auch am Ende so klingt, wie es am Anfang geklungen hat.
Wie viel ist denn tatsächlich deine Gestaltung und deine Interpretation von der Musik, die du dann an den Chor weitergibst?
Ich glaube sehr viel, obwohl ich immer versuche, sehr, sehr treu zu sein dem Komponisten. Ich glaube, dass es trotzdem sehr viel vom Chorleiter abhängt, wie der Chor dann am Ende klingt. Ich mache ja vielleicht Zeichen hier mit den Händen, die ein bisschen anders sind als andere Leute. Wir sind ja alle unterschiedlich. Und ich glaube, dass da schon so ein persönlicher Stempel praktisch, oder wie soll man sagen, so eine Unterschrift da ist. Es ist nicht nur die richtigen Töne beibringen, sondern auch irgendwie eine andere Ebene, die meine Interpretation ist.
Ja.
Ich fühlte mich ein bisschen erinnert an Schule, ja, weil das okay, ist so eine ja. Frontalsituation.
Total.
Und es sind 84 Leute in Vollbesetzung.
Ja,
und
richtig.
Trotzdem seid ihr ja ein sehr eingespieltes Team.
Ja.
Hast du den Eindruck, dass du sehr viel moderieren musst zwischen den einzelnen Chormitgliedern und den einzelnen Stimmen? Oder wie fügt sich das so ein?
Es ist schon, glaube ich, so, dass der hier vorne steht, ich muss ja alles irgendwie entgegennehmen, was so von der Gruppe kommt. Jemand hat einen schlechten Tag, jemand ist total gut drauf, die einen sind eine halbe Stunde vor Probenbeginn aufgewacht, die anderen sind schon seit 6 Uhr wach. Deswegen liebe ich auch eigentlich den Beruf, weil ich möchte nicht nur Musik machen, sondern auch mit Menschen machen. Manchmal merke ich, okay, die machen ja heute sehr viele Witze miteinander, was eigentlich schön ist, aber jetzt müssen wir wieder zur Ruhe kommen. Aber so richtig moderieren, das kommt durch die Musik irgendwie. Und das ist das Schöne, alle sind irgendwie bei der Sache.
Dani, schön, dass wir noch ein bisschen Gelegenheit haben, uns zu unterhalten und ich noch dir ein paar Fragen stellen darf, um mehr zu erfahren über dich, deinen Job, deinen Werdegang. Ich habe gelesen, dass du in Moskau geboren bist, aber in Finnland aufgewachsen.
Ja.
Außerdem hast du einen familiären Hintergrund in Deutschland, Ecuador, Großbritannien, Irak, Österreich und Syrien.
Ja, das stimmt. Ich bin tatsächlich in Moskau geboren, weil meine Eltern dort studiert haben. Die haben sich dort kennengelernt, dort geheiratet. Mein erstes Lebensjahr habe ich in Moskau verbracht. Aber als ich dann ein Jahr alt war, haben meine Eltern dann nach Arbeit in Europa gesucht. Und aus Finnland kam das erste Angebot, dass beide am selben Arbeitsplatz arbeiten konnten. Die sind beide auch Musiker. Und das war so ein bisschen ein Abenteuer, so ein bisschen so, gehen wir mal nach Finnland, gucken wir, wie lange wir dort bleiben. Und am Ende kam alles dann so, dass sie immer noch dort leben, also schon fast 40 Jahre, immer noch dort arbeiten. Wir sind alle finnische Staatsbürger und Finnland ist mein Zuhause. Dort habe ich, seitdem ich ein Jahr alt bin, bis vor 8 Jahren gelebt. Mein Vater kommt aus Ecuador tatsächlich, aus Quito. Seine Mutter war Hamburgerin. Sie ist ausgewandert nach Ecuador. Mein Opa väterlicherseits, er ist zwar auch in Ecuador geboren, aber seine Eltern waren aus Österreich. Mein Urgroßvater war aus Böhmen, was jetzt Tschechien ist, und meine Urgroßmutter war aus Wien. Das ist die eine Seite. Also von väterlicher Seite habe ich dieses deutsch-österreichische Herkunft mit diesem Ecuador-Twist. Genau. Und dann meine Mutter ist halb Englisch, halb Arabisch. Sie ist in Damaskus aufgewachsen. Und meine Oma mütterlicherseits kam aus Cardiff. Mein Opa war aus Irak. Und meine Großeltern, die haben sich in London kennengelernt, dort studiert und haben dann entschieden, in Syrien zu leben, weil dort schon ein bisschen Familie war. Also das ist die Geschichte.
Wow, Multikulti klingt das
ja,
Ganze.
Ja, das kann man schon sagen. Und ich empfinde das natürlich als Riesenreichtum. Ich bin auch sehr dankbar an meine Eltern, dass sie uns, also mich und meine Schwester, als wir kleine waren, die haben uns schon oft zu ihren Heimatländern gebracht. Ich war wirklich oft in Ecuador, jetzt schon lange nicht, aber als Kind waren wir dort so alle 2-3 Jahre und in Syrien waren wir dann in einem bestimmten Zeitpunkt sogar jeden Sommer.
Und was für eine Sprache wurde dann bei euch zu Hause gesprochen?
Meine Eltern haben entschieden, dass wir in der Familie zusammen Englisch sprechen. Allerdings spricht mein Vater mit mir und mit meiner Schwester Spanisch. Er wollte das uns beibringen und dann ist das so ein bisschen so ein Tanz irgendwie. Also es wird Englisch gesprochen, aber mal dann doch Spanisch. Also meine Mutter hat auch Spanisch gelernt, aber das ist so ein bisschen so eine Mischung aus beiden Sprachen. Und weil wir in Finnland lebten, dann war klar, dass ich das ja auch lernen werde. Im Kindergarten hat es begonnen und mittlerweile muss ich sagen, dass in vielen Situationen für mich Finnisch sogar die stärkste Sprache ist. Also so alles, was mit Gefühlen und Liebe zu tun hat. Ich bin mit einem Finnen verheiratet. Deutsch kam dann auch sehr früh dazu, weil mein Vater schon als Kind in der deutschen Schule in Quito war und für ihn war das so ein bisschen so eine Traditionssache. Er wollte, dass ich dann auch und meine Schwester auch die deutsche Schule Helsinki besuchen. Das heißt, ich habe dann mit 9 Jahren angefangen, Deutsch zu lernen und Deutsch ist jetzt mittlerweile auch sehr, sehr stark. Ich hatte lange einen deutschen Chorleiter in Finnland. Ich habe auch ein bisschen in Österreich studiert und jetzt bin ich natürlich schon lange hier Also Deutsch hat mittlerweile zum Beispiel Spanisch schon überholt. Deutsch benutze ich halt jeden Tag.
Und deine Familie ist voller Musiker?
Das stimmt. Also beide Eltern sind Pianisten. Meine Schwester ist Sängerin, allerdings nicht im klassischen Bereich. Und meine Großeltern mütterlicherseits waren auch Musiker. Mein Opa war Komponist und Dirigent und meine Oma war auch Pianistin.
War es dann für dich auch naheliegend, dass du das auch machen willst?
Ja, es gab nur eine Phase wahrscheinlich, wo ich so ein Teenager war, wo ich das in Frage gestellt habe, wo ich ein Jahr lang gedacht habe, auf keinen Fall.
Eine kurze rebellische Phase?
Vielleicht, ja. Ich habe aber auch als Kind schon angefangen, Klavier zu spielen. Und dann, als ich Abitur gemacht hatte, kam bei mir so die Entscheidung, mich für Chorleitung zu widmen. Also ich habe immer gesungen, schon als kleines Kind. Das war auch bei mir immer präsent, also wirklich so 3-4 Mal pro Woche in die Chorprobe gehen. Und dann dachte ich, das ist die Richtung, die ich jetzt mal ausprobieren möchte. Dann ging alles irgendwie sehr schnell und es war die richtige Entscheidung. Ich habe auch mit 20 Jahren angefangen, Harfe zu spielen. Ich habe leider gar keine Zeit dafür jetzt mehr, aber das habe ich ziemlich lange und man könnte schon sagen, ernsthaft gespielt. Also das war so ein bisschen so als Nebeninstrument und auch einfach für mich immer präsent.
Klavier, war das dadurch, dass du in einem Haushalt voller Pianistinnen aufgewachsen bist, du sowieso ins Klavier gesetzt wurdest? Oder wie lief so die musikalische Erziehung ab?
Meine Eltern haben mir nie selber Unterricht gegeben. Natürlich, als ich immer geübt habe, waren die auch dabei und haben manchmal was gesagt. Aber so richtig Unterricht habe ich bei denen nie bekommen, was ich eigentlich super finde irgendwie. Trotzdem war natürlich der Einfluss sehr groß. Das fing aber auch damit an, dass ich so eine riesen Begeisterung für die Oper hatte. Also als Kind schon, habe ich Opernmusik geliebt und ich habe immer Klavierauszüge gekriegt als Geschenke von meinen Eltern und habe dann sehr schnell gelernt, Noten zu lesen und dann habe ich das immer so sehr gerne am Klavier probiert und gespielt und das war für mich mehr jetzt die Motivation, Klavier zu lernen, als jetzt das Solo-Repertoire.
War es denn auch so, dass deine Familie aktiv mit dir ins Konzert oder in Opernvorstellungen gegangen ist?
First Touch.
Konzerte, ja, Oper nicht so sehr, aber es gab diese eine Erfahrung. In Finnland gibt es jedes Jahr dieses Savonlinna Opernfestspiele. Unglaublich schönes Festival am See, richtig so in der finnischen Idylle, in so einer mittelalterlichen Burg. Und da habe ich mit meiner Mutter Aida gesehen. Dann ging das irgendwie los. Ich dachte, wow, das ist unglaublich. Also das möchte ich unbedingt mehr kennenlernen. Und dann ging es los. Dann Verdi, Puccini, Mozart, Wagner und auch französische Oper. Das kam alles viel später. Also Wagner zum Beispiel, als ich meine erste Stelle als Chordirektor bekommen habe in Mannheim, dann dachte ich, okay, jetzt muss ich mal mir eine Wagner-Oper hören.
Aber so den ganzen klassischen Kanon an Komponisten, den hast du dir dann selber erschlossen schon ab frühester Kindheit?
Naja, also ein großer Einfluss war natürlich zu Hause, dass da ging es sehr viel um Orchestermusik, um Klaviermusik vor allem. Das andere musikalische Zuhause waren meine Chorproben. Also im Domknabenchor, da habe ich das ganze Repertoire, dieses mitteleuropäische, sakrale Chorrepertoire mitbekommen und gesungen. Also Bach, Schütz, Mendelssohn. Das war dann schon sehr, sehr deutsch. Und weil wir eben den deutschen Chorleiter hatten, das habe ich natürlich auch unglaublich toll gefunden. Also ich habe dann als Kind so immer hin und her gewechselt zwischen jetzt. Heute höre ich Matthäus Passion und morgen höre ich Tosca. Und also ich war da schon wahrscheinlich ein bisschen anders als die anderen so 12- bis 15-Jährigen.
In deiner kurzen rebellischen Phase bist du da punkig geworden und hast dir die Haare gefärbt und finnische Punkkonzerte gehört? Dark Metal oder so?
Überhaupt nicht. Aber finnischen Pop höre ich immer sehr gerne und alles, was es so gibt.
Auf meiner Playlist.
Das heißt, wenn man jetzt heute durch deine Spotify-Playlist scrollen würde, dann wären auch viele populäre Sachen dabei?
Ja, Hälfte wahrscheinlich. Hälfte populär und Hälfte klassische Musik.
Gibt es einen Unterschied zwischen der klassischen Musikszene in Finnland und der in Deutschland? Und wie hat dich dieser Unterschied vielleicht auch geprägt?
Es ist natürlich unglaublich groß, der Unterschied. Ich meine, man muss sich das so vorstellen. Finnland hat ein Opernhaus, Deutschland hat über 80. Finnland ist von der Fläche fast so groß wie Deutschland und hat 5,6 Millionen Einwohner. Alles ist sehr in Helsinki konzentriert. Es gibt natürlich eine Kulturszene in den anderen Städten auch. Aber es ist schon so, dass der Kern wirklich in Helsinki ist. Die Musikhochschule, die Nationaloper, das Rundfunkorchester und so weiter. So, das ist dann natürlich etwas sehr, sehr Beneidenswertes. Also wenn man so von Finnland betrachtet, wie unglaublich vielfältig das hier ist, dass einfach jede kleine Stadt Profiorchester und Profichor sich leisten kann. Hoffen wir, dass das lange so bleibt. Ich glaube, hier ist es natürlich spannend, dass es einfach so viele Menschen gibt, die das machen. Und du hast so viele unterschiedliche Begegnungen. Und in Finnland hast du dann schon recht schnell alle kennengelernt, die mit dir das Gleiche machen. Also Chorleitung zum Beispiel, ja. Als ich fertig geworden bin mit dem Studium, dann war das schon so. So 2 bis 3 Leute pro Jahr haben ihren Abschluss gemacht als Chorleiter. Und im Jahr 2011 waren das mein Mann und ich. Also wow. Das sagt dir dann schon darüber, wie klein die Kreise sind dort. Es ist aber auch wunderbar in Finnland, mit wie viel Leidenschaft die Leute das machen. Und das Niveau ist unglaublich hoch, auch wirklich in allen Bereichen. Also im Barock, aber auch die nordischen Länder sind sehr berühmt, gerade für das Zeitgenössische. Das wird dort auch sehr gefördert und gehört und gerne gemacht.
War das denn für deine Ausbildung dann eher ein Vorteil oder hat es das Ganze verkompliziert, dass die Szene dann so klein ist, aber natürlich auch die Plätze so rar gesät sind, wie du es jetzt gerade beschrieben hast? Du hast ja direkt dann nach der Schule angefangen, Chordirigieren zu studieren. An einer Fachhochschule habe ich studiert.
Das stimmt. Das war zuerst die Fachhochschule im gleichen Gebäude und mit den ungefähr gleichen Lehrern wie das Konservatorium. Dort habe ich meinen Bachelor gemacht und dann Masters in der Sibelius Akademie. Für so die Studienzeiten ist das eigentlich optimal, dass es eher so ein bisschen ein kleinerer Kreis ist und es ist nicht so überwältigend und du kannst dich konzentrieren. Das sind jetzt die Leute, hier studieren und wachsen wir irgendwie zusammen. Aber dann natürlich für den weiteren Weg, für die Karriere, ist die Frage, ob das dann dort reicht. Ich habe ja so begonnen, dass ich schon während Studienzeiten schon als Freelance-Chorleiter gearbeitet habe. Ich habe meinen eigenen Chor gegründet. Den habe ich natürlich die ersten Jahre ohne Bezahlung geleitet, bis dann endlich ein bisschen Geld da war und konnte schon vorkommen, dass ich in einer Woche 4 verschiedene Chöre geleitet habe, also an 4 verschiedenen Abenden. Das waren dann 4 verschiedene Einkommensquellen und dann zusätzlich alles, was es so gab an Singen oder Chorrepetieren habe ich auch gemacht, weil ich ja Pianist auch bin. Ich weiß doch, mein Professor, als ich bei der Aufnahmeprüfung war, er hat mich ganz direkt gefragt, ja, aber warum willst du Chorleiter werden? Wie wirst du dich denn beschäftigen? Wo sollst du einen Job bekommen? Und ich habe gesagt, ach, irgendwie mache ich das schon. Und das ist so die Mentalität, die in Finnland, glaube ich, die Leute sehr stark macht. Wir reden ja viel darüber, wie kann es sein, dass so viele gute Dirigentinnen und Dirigentinnen aus Finnland kommen? Und ich glaube, ein Grund könnte sein, es gibt so einen Pragmatismus in der finnischen Gesellschaft, irgendwie so, okay, also dann brauche ich halt ein Orchester, okay, dann muss ich halt die und die Cellisten ansprechen und man kriegt fast nichts geschenkt. Man braucht ja sowohl diese Fantasie und diese unglaublich starke künstlerische Persönlichkeit, man braucht aber auch einfach die Disziplin, die E-Mails zu beantworten und am liebsten nicht erst 5 Wochen später.
Klassische Musik, die hat dich seit frühester Kindheit umgeben. Du hast selber im Chor gesungen und du hast Klavier gespielt. Aber wie kamst du dann genau auf die Idee, selber Chorleiter zu werden?
Ich muss ehrlich sagen, es war mir nicht so von vornherein so 100% klar, dass das jetzt das ist, was ich machen werde. Aber dann im Laufe des Studiums habe ich kapiert, das ist doch wunderbar. Also wenn ich Leute zum Singen bringe, das gibt mir sehr, sehr viel Kraft und Freude.
Jetzt hast du gerade eben schon kurz angesprochen, dass du durchaus auch so diesen pädagogischen Impuls in dir trägst.
Ja.
Also, dass du das gerne weitergeben möchtest, vermitteln möchtest.
Ja.
Wie viel davon ist eher so ein pädagogischer Approach und wie viel ist tatsächlich dann eher so eine künstlerische Tätigkeit?
Naja, also Chordirektor sein, das heißt jetzt die Stücke nur einzustudieren und nicht dann am Ende selber zu dirigieren, führt schon dazu, dass ich sagen muss, über die Hälfte ist pädagogische Arbeit. Es geht ja darum, die Sänger einzustudieren. Also das heißt, die Töne beizubringen, den Text beizubringen, sich klar machen, wann setzt man ein, wie klingt das Orchester an der Stelle. Stelle? Was singen die Solisten an der Stelle? Worum geht's? Dann kann man das aber natürlich total vertiefen und dann geht's schon mehr in Richtung, okay, was für eine Farbe soll das hier jetzt sein? Hier steht in der Partitur, es ist forte, also laut. Aber ist das jetzt eher ein jubelndes Laut oder ist das mehr so ein inniges, freudiges Laut oder leise Sachen? Geht's da darum, dass eher sehr gespenstig klingen soll oder ist das eher so eine Furcht? Und dann, je tiefer man geht, desto mehr geht das ja ins Künstlerische. Desto mehr geht es ja in die Sachen, die nicht auf den Noten stehen. Und dann wird die Arbeit ja auch zur Kunst. Also viele, mit denen ich vorher gearbeitet habe und ich habe viel Konzerte dirigiert, die sagen mir immer, ja, aber vermisst du das denn nicht? Also einfach selber mal so ein tolles Programm zusammenstellen und dann vor dem Chor stehen und vom Publikum und... Und also ein bisschen vermisse ich das schon, aber ich merke, ich kriege aber auch, wenn ich jede Probe auch so betrachte, dass das so auch ein kleines Konzert sein kann. Also wenn wir dann die Stücke gut können, dann kriege ich dann auch sehr viel Freude, wenn ich das dann in der Probensituation leite.
Wie viel Raum nimmt die einzelne Beziehung zu den SängerInnen ein?
Das ist für mich schon ein wichtiges Thema, weil ich denke, im Chor und gerade in so einem großen Chor kann es nur eine gute Stimmung geben, wenn alle sich irgendwie gehört, gesehen, geschätzt fühlen. Und es ist ja trotzdem ein Arbeitsplatz. Wir sind jetzt hier nicht irgendwie in einer großen Kumbaya-Stimmung, aber ich möchte wissen, wie ticken die Leute, die im Chor singen. Und alle ticken ja ein bisschen anders. Und wenn ich dann diesen persönlichen Zugang finde, dann hat niemand das Gefühl, irgendwie Teil einer anonymen Masse zu sein. Das ist, glaube ich, schon, wenn man denkt, die sind 84 Leute, also ich könnte hier den ganzen Tag Gespräche führen. Aber deswegen versuche ich das natürlich auch ein bisschen zu organisieren. Ich habe Sprechzeiten, man kann sich eintragen. Es sind nur 5 Minuten pro Person und das reicht. Wenn es nicht reicht, dann macht man einen separaten Termin aus.
Und auch vom Gesanglichen, also wenn jetzt jemand mit einem Stück ein Problem hat, wie probierst du dann aus deinem Sänger oder deiner Sängerin dann trotzdem das Tolle rauszuholen?
Das ist schwierig, weil alle haben ja ihre eigenen Stärken und eigenen Schwächen, also ich ja auch. Und das ist dann schon, glaube ich, das Schwerste bei der Probenarbeit, mit der Gruppe zu proben und trotzdem alle dabei zu halten. Ja, also einige lernen ja langsamer, einige schneller. Da denke ich, dass ich so ein bisschen immer meine Taktik wechsle. Also mal probe ich bewusst ziemlich schnell und mit Druck. Und mal mache ich sehr langsam und ruhig. Jetzt muss ich ein bisschen lachen, weil ich glaube, die Sänger würden vielleicht sagen, es ist eher das erste der Fall, dass ich ein bisschen zu schnell probe. Aber ich versuche dann dadurch, alle mit ins Boot zu holen. Und das klappt auch meistens, weil man lernt ja auch voneinander im Chor. Wir haben ja als Voraussetzung Abschlussstudium Gesang. Das heißt, es gibt natürlich viele Stücke, wo ich gar nichts beibringen muss. Also wir können alle Noten lesen und es geht gleich dann in die Details. Dann gibt es schwierigere Sachen, wo es länger dauert.
Nach dem Studium hat dich dein Weg dann aber relativ bald nach Deutschland verschlagen, nach Mannheim?
Ja, also nach dem Studium war ich noch 5 Jahre in Finnland als Freelancer. Dann bin ich nach Mannheim gegangen. Ich bin dort Chordirektor geworden und ich habe dort 7 Jahre als Chordirektor gearbeitet. Und dann war diese Stelle hier frei und habe hier vordirigiert. Und dann habe ich die Stelle gekriegt, was natürlich ein unglaublich tolle Sache war. Aber danach habe ich erst gesagt, okay, vielleicht müsste ich mir mal eine Vorstellung an der Staatsoper Berlin anschauen, weil ich hatte nie hier was gesehen.
Und ist das ein Vorteil, so frisch und unvoreingenommen dann an so ein Haus zu kommen?
Ich glaube ja. Vielleicht habe ich so die richtige Mischung aus irgendwie gehöre ich in diese Welt, weil ich Opernmusik sehr gut kenne. Andererseits bin ich doch durch meine sehr komplizierte Herkunft mit den verschiedenen Ländern und Sprachen vielleicht ein bisschen sowas wie ein Außenseiter, der ein bisschen überraschend plötzlich den Fuß zwischen die Tür gekriegt hat.
Was genau ist das Tolle so an dieser Perspektive, die du dann vielleicht mitbringen kannst?
Vielleicht Gelassenheit, wenn man das Gefühl hat, okay, das ist hier jetzt eine Gruppe, die das sowieso sehr ernst nimmt und die das auf hochprofessionellem Niveau macht. Also ich meine, weißt du, es gibt natürlich im Chor immer wieder Spannungen, komplizierte Situationen zwischen bestimmten Menschen oder manchmal laufen die Proben auch nicht gut und ich versuche natürlich so zu tun, als ob das sehr einfach ist, obwohl es sehr schwierig ist, wie ich dem Chor dann sage.
Ja, genau. Ja, das hast du dem Chor auch gesagt, als ich da war. Ich hatte das Gefühl, da beschreibst du wirklich so ein ästhetisches Paradigma von Oper. Mhm. Weil Virtuosität, und das ist ja irgendwie schon so der künstlerische Gestus, der in der Oper so vorherrscht, der ganz viel damit zu tun, dieses Blutschweiß und Tränen, die man da so reinsteckt in die Kunst, die in dem Moment unsichtbar zu machen für das, was man dann da so entstehen lässt. Ist das so?
Ja.
Ist das auch so, wie du deinen Job oder die Kunst verstehst?
Ja, eigentlich schon. Es geht ja darum, für das Publikum dieses Erlebnis zu geben. Guckt mal, was wir hier machen und wie toll es ist. Und nicht darüber nachdenken, dass wir gestern bis 22.30 Uhr hier noch in Schminke saßen und gewartet haben, bis die Probe weitergeht. Andererseits, ich bin jetzt wirklich jemand, der diese ganze Arbeit auch hinter den Kulissen und gerade die Chorproben so viel genießt, dass ich manchmal denke, wir machen das aber auch für uns, für unsere Laune und für die mentale Gesundheit, für die körperliche Gesundheit. Und das muss auch stimmen, sonst stimmt ja nichts. Alle müssen sich wohlfühlen und dann klingt's auch besser, gerade ein Chor. Und wenn's Spaß macht, ist das doch auch super. Das kommt dann halt obendrauf.
Spaß soll es machen, weil man den auch hört. Und unser Job ist es, alles irgendwie so einfach zu machen, wie es nur geht. Das sind auf jeden Fall Sätze, die mir aus der Begegnung mit Dani Juris in Erinnerung bleiben werden. Denn sie bringen ein Wesenselement von Oper ziemlich gut auf den Punkt. Sehr viel, sehr konkrete Arbeit mündet am Ende in ein Kunstwerk, das genau diese unsichtbar erscheinen lassen muss. Und trotzdem gefiel es mir sehr zu hören, dass die Arbeit daran auch für ihre Protagonistinnen eine eigene Kunstwerkserfahrung und auch sehr viel Spaß bedeuten kann. Ich hoffe, ihr habt auch ein paar Gedanken mitgenommen und seid nächsten Monat wieder mit dabei. Bis dahin, ciao, ciao.
Modus Operandi, der Podcast der Staatsoper unter den Linden. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de.